Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Auch wenn es einflussreiche Politiker gibt, die das Gegenteil behaupten, ist der Klimawandel doch inzwischen allgegenwärtig. Heftige Stürme, das Insektensterben oder drohende Wassernot sind auch bereits Themen in Romanen wie zum Beispiel den Bestsellern der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde. Aber wie sieht's hier bei uns aus? Wie Literatur den Klimawandel spiegelt, dazu fand Ende August in Göttingen eine große Tagung statt. Und für uns war Sieglinde Geisel damals dabei, aber sie hat sich auch ansonsten mit diesem weiten Feld beschäftigt und ist jetzt hier bei mir im Studio. Frau Geisel, wie ist denn das hier bei uns? Also in der deutschen Literatur, gibt es da auch schon Romane, die sich mit der Klimakrise und mit all diesen Veränderungen, die dadurch auf uns zukommen, beschäftigen?
Also ich würde sagen, den Roman zum Klimawandel gibt es noch nicht. Also es ist vor allem die also Science Fiction natürlich, die sich damit auseinandersetzt. Wenn ich jetzt einen Roman schreibe, der in der Zukunft spielt, dann komme ich da ja kaum drum rum. Es wird mir auch quasi gratis schon geliefert, die ganzen Katastrophen. Und in der Literatur, mit der sich dann doch das Feuilleton auseinandersetzt, ist es wirklich noch sehr wenig. Also ich beobachte mehr, dass die Klimakrise als eine Art Ausstattungsmerkmal dazukommt. Ne? Also in den Romanen von zum Beispiel Sibylle Berg, Grimm oder Karen Duwe Macht, da ist es dann, kommt es schon auch noch vor, aber es ist nicht der Fokus. Es ist mehr so ein Requisit. Und ein anderer Trick ist, dass man die Hauptfigur einen Wissenschaftler sein lässt, zum Beispiel Ian McEwan mit Solar. Dann ist es eben ein Klimawissenschaftler, der die Hauptfigur ist. Aber das garantiert immer noch nicht, dass wir uns mit der Krise literarisch wirklich auseinandersetzen. Das finde ich schon bemerkenswert. Und man kann, also ein Debüt, auf das ich sehr gespannt war, was auch sehr gelobt wurde von Helene Bukowski, Milchzähne, spielt auch in einer Landschaft, wo alles schon heiß ist und die Tiere sterben, es fallen Möwen vom Himmel, der Himmel ist immer blau, es ist so vertrocknet, aber das ist nur die Kulisse. Also was dann eigentlich da abgeht, das ist auch sehr interessant, aber das ist ein Beziehungsgeflecht zwischen Mutter und Tochter und fremd und nicht fremd und so. Und da geht es auch letzten Endes nicht um die Frage, wie leben wir mit dem Klima. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob das Nature Writing auch schon in diese, man nennt es Climate Fiction, irgendwie reingehört. Und in gewisser Weise ist es schon so, weil wir ja immer das schätzen lernen, was wir verlieren. Also die Aufmerksamkeit auf die Natur ist jetzt eben, weil wir merken, dass sie uns abhanden kommt. Und ist bestimmt, wenn man den Begriff weiterfasst, auch damit befasst. Ist aber fast wiederum das Gegenteil, ne? Also wir feiern etwas, was noch da ist. Und am spannendsten von den literarischen Büchern fand ich ein Buch, was überhaupt nicht rezensiert wurde, in einem kleinen Verlag erschienen ist, von Margret Boysen, Alice, der Klimawandel und die Katze Zeta. Und das ist eine Art Adaption von Alice in Wonderland. Und Margret Boysen arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und wollte eigentlich ursprünglich eine Broschüre eigentlich nur fürs Institut schreiben. Und dann hat ihre Fantasie sie davongetragen. Und diese Alice ist jetzt nicht im Kaninchenloch verschwunden, sondern besucht das Institut in der Klasse und verschwindet in einer Computersimulation und bewegt sich jetzt in diesen simulierten Welten und erlebt Abenteuer, sprechende Tiere, der Regenmann, was alles. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Art Übersetzung von Wissenschaft in Literatur, in Fantasiegeschichten und auch sehr unterhaltsam zu lesen, obwohl das, was da beschrieben wird, einem einfach wirklich den kalten Schauer den Rücken runterrieseln lässt.
Ist denn das, was Sie sagen, wo es eben nicht nur als Kulisse, sondern tatsächlich als Zentrum des Romans stattfindet, in anderen Ländern präsenter? Also ich hatte ja schon Maja Lunde zum Beispiel erwähnt, die habe ich auch mal getroffen und die war selbst überrascht, dass vieles, was sie sich vorgestellt hatte in ihren Romanen, eigentlich schon jetzt Realität ist, obwohl es eben so ein bisschen Science-Fiction-mäßig gedacht war. Wie ist das woanders? Anders in den USA zum Beispiel, wo ja auch so Begriffe wie Climate Fiction herkommen.
Genau, die lassen sich auch nicht übersetzen. Wenn ich jetzt Klimafiktion sage, dann bin ich ja schon fast in deinem Klimawandelleugner-Ding. Das ist ein großes Problem. Es ist definitiv dort präsenter. Also es gibt, also zum Beispiel T.C. Boyle hat ja auch einen Roman geschrieben, Margaret Atwood, also Kanadierin. Also auf dem nordamerikanischen Kontinent da andere Dinge stattfinden. Es gibt in der Chicago Review of Books eine monatliche Kolumne über Bücher, die sich mit den Klimaerwärmungen auseinandersetzen. Es ist aber auch ein anderer Diskurs im Sachbuchbereich. Also zum Beispiel Nathaniel Rich, Losing Earth, das war ja ein ganzes Magazin der New York Times und das hat natürlich ungeheuer Aufmerksamkeit geschafft und so. Und das ist, und aus diese ganzen Sachbücher kommen jetzt ja auch diesen Herbst bei uns raus. Also ganz viel eben auch erzählendes Sachbuch.
Aber womit könnte das zusammenhängen, dass sich unsere Autoren da so ein bisschen vor dem Thema drücken? Macht man hier nicht so gerne Aufklärungsliteratur?
Das hat sicher was damit zu tun, dass Autoren sich natürlich nicht in Dienst nehmen wollen lassen, auch nicht von einer guten Absicht. Das ist ja in der Kunst immer ein bisschen ein Problem. Also gute Absicht kann leider zu sehr schlechter Literatur auch führen. Aber die Tagung in Göttingen, die hatte den Titel vom Klimaschreiben. Die wurde vom Literarischen Zentrum Göttingen organisiert. Und das war schon sehr die Frage, was ist los mit euch Schriftstellern? Und mich hat sehr beeindruckt der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber, der wahrscheinlich wichtigste Klimaforscher überhaupt, der ja auch lange Jahre engster Berater von Angela Merkel war. Der hat also wirklich gesagt, ja, ihr lasst uns im Stich. Also wo bleiben die Romane, wo bleibt die Matthäus-Passion? Also alle Künste, wir haben die Kunst noch nie so dringend gebraucht wie heute. Was ist
los
mit
euch? Weil er sich davon was verspricht?
Ja, dass sich die Leute endlich aufrütteln, dass endlich etwas passiert. Und was ich sehr interessant finde, einer der Autoren, die sich ja wirklich als Zeitgenossen verstehen und sich einmischen wollen, ist Ilya Trojanow und der hat 2011 einen Roman geschrieben, Eistau. Das ist eben auch wieder der Trick, man nimmt die Hauptfigur und ist ein Glaziologe und hat damit quasi das Thema schon da. Und er hat jetzt auf diesem Verlagsblog 114 vom Fischer Verlag erklärt er, warum es so schwierig ist, einen Klimawandelroman zu schreiben. Und er schreibt da zum Beispiel 1 Grad oder 2 Grad, 60 Zentimeter oder 80 Zentimeter, 450 oder 500 Parts per Million. Diese ganzen Werte implizierten zwar bedrohliche Folgen, und jetzt kommt's, aber sie waren für mich nicht spürbar und nicht sichtbar. Meine Fantasie entzündete sich nicht. Als Bürger war ich ratlos, als Schriftsteller war ich angewiesen auf fremde Visionen. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich meine, das geht uns ja allen so. Erst seit wir es körperlich spüren, wachen wir endlich auf. Ich meine, ich habe das in der Schule schon gelernt, dass die Erde sich erwärmen wird. Das war in den 80er Jahren, ne? Und das finde ich schon, das ist ein ganz großes Bedürfnis, dass da jetzt endlich was passiert. Und Schellnhuber sagt quasi, ja, Schriftsteller, wo lebt ihr denn? In welcher Welt? Also spürt ihr es denn nicht? Das muss euch doch jetzt beflügeln. Und er sagte dann auch, also dass es aus dieser Kraft der Krise nicht ein kreativer Ausbruch entsteht, das ist für ihn nicht zu fassen.
Wurde denn auch darüber nachgedacht oder diskutiert, wie sowas am besten aussehen könnte? Also dass es sowohl literarisch hochwertig tatsächlich ist, aber eben auch wirklich die Leute aufklärt und aufrüttelt, dass sie auch endlich mal was machen.
Das ist eben wirklich eine ganz schwierige Sache. Das Problem ist ja, dass man diese Literatur nicht bestellen kann. Ne? Also die entsteht eben oder entsteht nicht. Und ich glaube, bevor die entstehen kann, muss unter den Autoren erst eine Art Bewusstseinswandel geschehen. Und ich meine, ich selber bin ja auch davon betroffen. Ich lese gerade das große Buch von Hans-Joachim Schellnhuber mit dem Titel Selbstverbrennung. Das ist 2015 erschienen. Und
Habe ich auch gelesen.
Ja, sehen Sie, dann waren Sie weiter als ich. Ich kann nicht verstehen, dass ich es nicht gleich wahrgenommen habe. Und ich meine, das wurde in Leipzig damals nominiert für einen Sachbuchpreis, hat den Preis aber dann nicht bekommen. Das ist eben auch Teil der Verdrängung. Wir wollen das eben nicht so genau wissen. Und das ist schon ein Buch, was einen sehr aufrüttelt und erschüttert. Und ich meine, Kunst entsteht letzten Endes aus Erschütterung. Und ich weiß ja nicht, was wäre, wenn jetzt alle Schriftsteller dieses Buch gelesen hätten oder die ganzen Bücher, die jetzt im Herbst kommen und merken würden, wir können nicht mehr weiterschreiben wie bisher. Also ich und meine Scheidung, ich und meine Kindheit, ich und mein SS-Großvater oder was auch immer. Oder wenn ich das tue, dann muss ich es in diesem Bewusstsein machen, dass wir, und Schellnhuber ist davon überzeugt, wir kommen in eine neue Menschheitsgeschichtsphase, dass es zu Ende geht. Wie leben wir damit, wenn das wirklich so ist?
Man könnte ja mal eine Umfrage unter den ganzen Millionen Lesern von Maya Lunde machen, ob sie tatsächlich zum Beispiel nach diesem Bienenroman alle auf ihrem Balkon bienenfreundliche Blumen angepflanzt haben. Das wäre ja die Frage, ob so Literatur, die offenbar ja auch Menschen packt, diese Bücher sind ja wirklich auch fesselnd, ob die wirklich dazu führen, dass Menschen ihre Handlungen überdenken und verändern.
Das ist eben die ganz große Frage. Kann man mit Literatur die Welt verändern? Ne? Also es gibt ja von Rilke diese berühmte Zeile, du musst dein Leben ändern, ne? In diesem Gedicht über den Apollo. Über diese Statue. Und das funktioniert halt immer nur von einem Bewusstsein zum anderen. Ne? Also eine Massenbewegung auslösen, da müssen schon auch andere Dinge, die ja jetzt auch zum Glück endlich geschehen, ne? Also die Extinction Rebellion oder die ganzen Friday for Future Bewegungen und so weiter. Es ist aber trotzdem immer noch so, dass es auf der wirklich reflektierenden Ebene der Gesellschaft viel weniger ankommt. Also Schellnhuber sagte dann ja, uns hören nur 14-jährige Mädchen zu und noch der Papst. Das haben wir ja auch wirklich, spricht auch aus der Frustration. Ist ja nicht so, dass die Wissenschaftler da nichts gemacht hätten. Und sein Buch ist eben auch sowohl hochliterarisch als auch hochwissenschaftlich. Also das ist schon eine sehr aufregende Sache. Und dass das nicht, ich meine, vielleicht wird ja der Klimaroman gerade geschrieben.
Ist halt auch vielleicht was hören uns jetzt gerade welche zu, die jetzt denken, ah ja, da habe ich noch gar nicht
genau, endlich sag's mal jemand, ich weiß ja nicht. Aber es ist schon die Frage, wie kann man Zeitgenosse sein, ne? Und ich meine, Literatur funktioniert halt so, ich denke da immer an ein Zitat von Enzensberger, Literatur erfindet Gefühle oder Schriftsteller erfinden Gefühle. Und die Herausforderung jetzt zu leben im Bewusstsein, dass wir vielleicht tatsächlich die Letzten sind, ne? Ich kann das jetzt kaum sagen, Es verändert alles. Und da wäre natürlich die Literatur sehr gefordert, sich Modelle zu überlegen oder eben diesen Bewusstseinswandel zu begleiten und zu überlegen, was bedeutet das denn für uns als Menschen?
Also hoffen wir, dass uns viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller zugehört haben, die jetzt alle schon den Stift zücken. Sieglinde Geisel, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, gern geschehen.